Jakobus 3. Wir hatten letztes Mal von der Macht der Zunge gesprochen. Das ist ein ganz wunderbarer Abschnitt. Ja, ich hoffe, dass er Sie auch begeistert hat. Der Vergleich der Zunge mit dem Ruder eines Schiffs, mit der Zunge, ja, die Zunge, die das Feuer anzündet und einen Waldbrand macht. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch einmal die ersten beiden Verse lesen und dann ab Vers 13, denn ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es bleibt noch etwas übrig. Wir haben nur davon gesprochen, wie die Zunge in unserem normalen Tagesleben uns so viel Not machen kann. Aber jetzt schreibt ja Jakobus dies im Blick auf das besondere Amt der Lehrer. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Also, noch einmal, ich möchte jetzt drüber reden, warum dies mit der Zunge besonders wichtig ist im Blick auf das Amt der Lehrer und was mit dem Amt Lehrer gemeint ist. Es geht da nicht um den Schulunterricht, sondern um etwas ganz anderes, ein Amt in der Gemeinde. Und jetzt nehmen wir von Vers 13 bis Vers 18 noch die Verse dazu. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Harte Worte. Denn wo Neid und Streit ist, das sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Ich habe am Sonntag in Paris gepredigt. Und zwar in einer Innenstadtgemeinde der Baptisten, gegenüber vom Louvre in der Rue de Lille. Diese Innenstadtgemeinden sind dort auch sehr ausgehöhlt, aber es war mir doch eine große Freude, wie der Kirchenraum praktisch ganz gefüllt war, auch mit jungen Leuten und mittelalterlichen Menschen. Wir waren dort bei einer Tagung der Europäischen Allianz beieinander und wie wir dann am Mittag wieder alle zusammengeströmt sind aus den verschiedenen Kirchen von Paris, da haben viele erzählt, dass auch so viele neue Gemeinden in Frankreich entstehen. Darüber möchte ich jetzt einmal zuerst reden. Neue Gemeinden entstehen. In Frankreich schätzt man ja, dass etwa nur in jedem 12. Haushalt eine Bibel steht. Frankreich ist vielleicht eins der Länder der Welt, das am wenigsten evangelisiert ist. Und dort wurde im letzten Jahr eine Evangelisation mit Billy Graham gehalten in einem großen Sportpalast mit 20.000 Plätzen und es war vom zweiten Abend an überfüllt. Und die französischen Christen sagen, wir beobachten eine erstaunliche Offenheit für das Evangelium von Jesus. Und so entstehen neue Gemeinden. Alfred Kühn, der Leiter der Bibelschule Emmaus am Genfer See, der sagte, ich war in einer Gemeinde, die ist am letzten Sonntag gegründet worden. Die hatten den zweiten Gottesdienst. Da waren 20 Leute zusammen. So etwas kennen wir ja aus unserem Land nicht, weil wir ja die vielen bestehenden Kirchen haben. Aber in Frankreich, Sie wissen, durch die Hugenottenverfolgung sind viele evangelische Gemeinden ausgelöscht worden. So gibt es in vielen Orten keine Gemeinden. Oder dort war mein Freund Professor Bruce Nichols aus Indien, da ein neuseeländischer Missionar, der sagte, wir haben jetzt neue Gemeinden gegründet, dort gibt es bei uns in der Nähe unserer Kirche, wo wir leben, gibt es Dörfer, da wohnen etwa 50.000 Menschen. Und bis heute gibt es dort keine christliche Verkündigung, unter 50.000 Menschen. Jetzt würde ich fragen, wie macht man das, eine neue Gemeinde gründen für unsere Vorstellung ist es ja immer so, dass man da anfängt und da macht man Listen und trägt man die Leute ein. Das ist das Leichteste. Es sind gar nicht so große Listen nötig. Das sind ja vielleicht bloß 10, 15 Leute. Das Wichtigste ist, dass man an den biblischen Gemeindeaufbau denkt. Ein Thema, das wir bei uns nicht oft behandeln. Wir haben ja in unseren Gemeinden dem Pfarramt eine überragende Rolle gegeben, aber in der Bibel kommt das ja in dieser Weise nicht vor. In der Bibel gibt es eine Verkündigung, das ist entweder der Evangelist in der biblischen Ämterfolge, oder wir haben den Hirten, das ist das Seelsorgeamt. Und jetzt müssen Sie schon überlegen, wenn wir so eine freie Gemeinde gründen wollten, müssen wir überlegen, welches Amt hat mir Gott gegeben. Das tut dann mal gut, sich zu überlegen, wo werde ich gebraucht. Bin ich bei den helfenden Diensten oder bin ich bei diesen geistlichen Diensten? Das ist keine Abwertung irgendwie in der Höhe oder Anerkennung, sondern es geht nur darum, wo hat mir Gott die Gaben gegeben. Es soll ja alles zusammenwirken zum Wohl der Gemeinde. Aber da gehören die Lehrer dazu. Und das wird bei uns sehr vernachlässigt. Wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, könnten wir in der Bibel das immer wieder aufschlagen, wie das beim Paulus immer wieder kommt, besonders wenn es um die Geistgaben geht, die Geistesgaben. Da war dem Paulus natürlich nicht das Wichtige, das mit dem Zungenreden, sonst hätte er es ja mehr betont. Es war nur in Korinth das Vorherrschende. Sonst war ihm immer wichtig, dass die verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes auch erkannt werden, nämlich im Prophetenamt, im Hirtenamt und im Lehramt. Und jetzt möchte ich Ihnen mal den Unterschied dieser drei Ämter zeigen. Wenn wir prophetisches Amt hören, dann meinen wir immer, das sind Leute, die praktisch das Horoskop der Zukunft sagen. Mal blöd sagen, verstehen Sie? Die gackern irgendwas, was niemand wissen kann. Das gibt's aber nicht. Mit dem Kommen Jesu ist uns die Fülle der Offenbarung zuteil geworden. Das meint das Prophetenamt nie. Es kann uns nichts über die Schrift hinaus verkündigt werden. Wenn einer kommt und sagt, in 3 Jahren geht die Welt unter, kann er nur ein Lügner sein. Denn Christus selber sagt, man kann es nicht wissen. Das Prophetenamt kann uns keine neuen Informationen schenken. Was ist das Prophetenamt? Das Prophetenamt in der urchristlichen Gemeinde ist das Wort, das ins Gewissen trifft. Das, was wir uns immer wünschen, dass wenn irgendwo verkündigt wird, dass wir sagen, da hat uns nicht einer bloß was vorgelabert, Bibelwort an Bibelwort gereiht, sondern der hat uns getroffen und uns das gesagt, was in unseren Tagen dran ist. Aha, der hat uns das Bibelwort aktuell gemacht. Wenn da ein Vortrag ist an die Ehepaare, dann bringt er das auf den Punkt, wo heute die kritischen Nöte liegen. Das ist der Prophet, das ist der Seelsorger. Das ist der, der in seiner Ansprache wirklich die Nöte trifft. Prophetoiein im griechischen Wortsinn heißt, verkündigen so, dass die Dinge wirklich beim Namen genannt werden. Eine junge Generation herausfordern und in die Wirklichkeit Gottes stellen. Der Evangelist, das ist ganz klar, das ist der Missionar für die Ungläubigen. Das verstehen wir. Ein biblisches Amt, das Wort Evangelist, sollte bei uns nicht abgewertet werden. Das ist wichtig. Und nun ist interessant, Prophet und Evangelist müssen sich nicht notwendig überschneiden. Es sind verschiedene Gaben. Der eine hat die Gabe, die Gemeinde anzusprechen. Der andere hat die Gabe, die Nichtchristen anzusprechen. Aber eine dritte Gabe, die wieder unterschieden werden muss und die etwa auch heute ein Diener der Gemeinde Jesu nicht alle haben kann. Das ist das Lehramt. Und wir tun auch uns wirklich viel Nöte bereiten, wenn wir immer wieder sagen, ah, der ist aber kein Evangelist. Ja, das braucht er auch gar nicht sein. Eine Gemeinde sollte die vielfältigen Gaben haben in ihrer Mitte. Und das ist ja auch wichtig, dass diese Leitungsämter wieder betont werden. Die ersten Christen hatten dann die ältesten Ämter. Das, was wir heute mit dem Kirchengemeinderat haben. Es ist ganz schlimm, wenn wir den Kirchengemeinderat nur sehen als der, der darüber entscheidet, ob die Wand grün oder weiß gestrichen werden muss. Oder so, das ist nicht der Sinn. Das ist auch noch Aufgabe, dass er letztlich über die Geldsachen entscheidet. Aber letztlich müsste er doch die geistlichen Fragen klären, wie erreichen wir die jungen Leute? Was geschieht mit den Kranken? Wie können wir den Seelsorgedienst verstärken? Wie kann die Gemeinde aktiviert werden? Und jetzt müssen Sie diese drei Ämter im Auge haben, das Lehramt. Lehren ist wichtig, so wie wir jetzt hier in der Bibelstunde einfach Dinge kapieren wollen. Da soll es gar nicht zugehen wie in der Evangelisation, wo man die Ungläubigen erreicht, sondern da wollen wir biblische Zusammenhänge verstehen. Und es ist gut, dass es einfach Leute gibt, die die Gabe haben, lehrhaft zu reden. Lehrhaft. Klar, logisch, verständlich. Ich bin immer sehr dankbar, dass unser Gerhard Ellermann diese Dinge auch so wahrnimmt in dem Kurs für die, die diese ersten Schritte im Glauben machen wollen. Jetzt dieser Kurs, der wieder am Sonntag, in den Sonntagen da angeboten wird. Das ist Lehramt. Wir sollten das viel, viel mehr verstärken und vielleicht befreit Sie es jetzt, dass ein Lehrer nicht evangelistisch reden können muss. Wir schauen uns mal ein paar Stellen an, wenn Sie wieder ein wenig blättern. Sie bringen ja Ihre Bibel mit und dann ist gut. Matthäus 5, Vers 2. Matthäus 5, Vers 2. Wer lehrt hier? Jesus ist der Lehrer. Jesus ist der Urlehrer. Die Lehre Jesu ist wichtig. Also an Jesus haben wir ein gutes Modell eines Lehrers. Er lehrte seine Jünger, die ganze Bergpredigt ist seine Lehre. Wir finden viel, viel, was Jesus seine Jünger lehrte. Er lehrte sie in Gleichnissen, hat es ihnen verständlich und anschaulich gemacht. Und er hat uns den Auftrag gegeben, in Matthäus 28, Vers 19, wieder zu lehren. Sehe mit Sorge, 28, Vers 19 im Matthäus-Evangelium. Ich sehe mit Sorge, dass wir heute immer wieder nur eine Verkündigung suchen, die uns irgendwie bloß lockt mit schönen Bildern. Wir müssten wieder mehr auch uns bereit erklären zum Lehren. Ich freue mich, dass viele von Ihnen auch in der Bibel lesen, etwa den Eidlinger Bibellesezettel lesen, wo so viel Lehre drin ist. Oder dass manche sagen, ich möchte mal einen Kommentar durcharbeiten. Tun Sie das. Wir brauchen das Denken zum Glauben und dann haben wir auch wirklich eine Grundlage für unser Leben. Jesus sagt in da in Vers 19, wir sollten sie lehren. Vers 20, ja, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. In der Urgemeinde sehen wir die gleichen Ämter wieder, Apostelgeschichte 13, das kommt vielfach vor, die Lehrer, aber wir schlagen nicht alle auf. Apostelgeschichte 13, Vers 1, da wird von der Gemeinde in Antiochia erzählt, dass dort Propheten und Lehrer waren. Jetzt wissen Sie schon, die beiden Ämter gut zu unterscheiden. Das eine waren also die Verkündiger und das andere waren die, die die Kurse gehalten haben, die Bibelkurse über die Apostellehre. Eine Stelle, die brauchen Sie nicht alle aufschlagen, 2. Timotheus 2, Vers 2. Ich lese Ihnen vor, wer es aber schnell hat, darf es auch aufschlagen. 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast, sagt Paulus zum Timotheus, vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Zum Glauben gehört ein Kopf dazu, uns denken und man soll das machen. 2. Timotheus 1, Vers 11 sagt Paulus, dass er selber eingesetzt sei als Prediger, Apostel und Lehrer. Paulus hat in der Nachfolge Jesus ein Amt vor allem als Lehrer angesehen. Wir haben in der Apostelgeschichte noch einen Bericht eines berühmten Lehrers, das ist Apostelgeschichte 18, nämlich des Apollos. Und an diesem Beispiel kann man es jetzt schön klar machen, Apostelgeschichte 18, das sollten Sie alle jetzt aufschlagen. Apollos von Vers 24 bis 28. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria, gebürtig ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus. wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Da war also ein Lehrer in der Gemeinde, den wir später noch finden. Er hat noch nicht einmal die ganze Weite des Evangeliums gekannt, doch war er speziell mit der Gabe ausgerüstet zu lehren. Vers 27, als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Wir finden den Apollos später wieder in Korinth, da gab es nämlich Spaltung. Die einen sagten, wir sind vor der Paulus, und die anderen sagten, wir sind vor den Apollos. Paulus sagt, ich habe es nur so gedeutet, aber jedenfalls, der Apollos war immer dem Paulus dann nachgezogen und hat nach der Evangelisation die Gemeinde weiter im Glauben gestärkt und gefestigt. Das ist nötig, dass ich im Glauben neue Informationen bekomme. Ich habe das Ganze mal so ausführlich dargestellt, weil wir heute diese Ämter haben verkümmern lassen. Und das kann nicht gut gehen, dass wir etwas sagen, ein Pfarrer muss gleichzeitig diese Ämter alle haben. Wir sollten in der Gemeinde sehen, ob nicht andere hier wieder mitberufen werden. Und wenn man einen lehrhaften Pfarrer hat, dann soll vielleicht daneben Gemeindeglieder die Gabe der Evangelisation erwecken lassen, damit sie dann diesen Dienst ergänzend wahrnehmen. Oder dass das prophetische Amt wahrgenommen wird, wir erleben es doch auch, wie in den Jugendgruppen befähigte Redner heranreifen und die Gemeinde hat eine Vielfalt von geisterfüllten Predigern. Wir dürfen es nicht so verkümmern lassen. Und ich will ja nichts umstürzen in der Praxis unserer Gemeinde, aber wir sollten uns überlegen, ob nicht immer wieder auch diese biblischen Ordnungen ihr Recht haben. Die Lehrer müssen den Evangelisten folgen. Und nun warnt uns Jakobus und sagt, passt bitte auf, dass sich da keine in dieses Amt hineindringen. Wahrscheinlich war das eine Gefahr in der ersten Christenheit, dass viele Lehrer sein wollten, um des Ansehens willen. Und Sie wissen, dass das vielleicht ja irgendwo uns erfüllen kann, dass man denkt, man muss da irgendwo so einen Titel haben oder sowas. Jakobus warnt uns davor. Und vor allem sagt er, wer lehrt, steht unter einer großen Verantwortung. Und das soll jetzt noch einmal ganz dick unterstrichen werden. In unseren Tagen, wo so viele Leute auch gerade in der christlichen Gemeinde unsicher sind, was wirklich Glaubenslehre ist. Wer ist Jesus? Wenn einer falsch lehrt, unbiblisch lehrt, dann steht er unterm Gottesgericht. Wir sollten uns dieser Verantwortung bewusst sein. Ich freue mich, dass schon die Helfer im Kindergottesdienst die Kinder lehren. Aber es ist wirklich mir eine Not, wie viel auch im Religionsunterricht oft Unbiblisches gelehrt wird. Dieser Abschnitt vom Jakobusbrief darf uns jetzt nicht Anlass geben, zum Fenster hinaus zu predigen. Ich möchte es einfach für mich selber nehmen. Wir wollen ganz genau darauf achten, dass wir biblisch korrekt lehren. Was sagt Gottes Wort? Die Lehrer werden ein desto strengeres Urteil empfangen. Es ist völlig klar, es geht nicht um die Schule. Sondern es geht um den Weg des Glaubens, es geht um die Theologie zum Beispiel, es geht um die Glaubenserkenntnis. Wir verfehlen uns alle mannigfaltig, es ist keiner sündlos. Aber wenn wir uns in der Lehre täuschen, hat das ganz schlimme Auswirkungen. Ich habe oft zu Ihnen gesprochen, dass mir das eine ganz schwere Last ist, dass man das in unserer Kirche leicht nimmt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man heute einen Pfarrer beruft, ob sich die Gemeinde wirklich noch da ein Urteil drüber bilden darf. Glaubt der wirklich, was er sagt? Heißt, man darf den Glauben nicht examinieren? Warum nicht? Bei einem Lehrer muss man ihn examinieren. Es ist ihre Pflicht, ob das vom Wort Gottes her gedeckt ist. Sie haben die Pflicht, das zu prüfen, ob das im Gottesdienst Lehre ist oder hier in der Bibelstunde, ob das Gottes Wort ist. Weil wenn falsch gelehrt wird, werden Menschen irregeführt. Nicht jeder kann das selber beurteilen, darum ist es wichtig, dass eine mündige Gemeinde das prüft. Schon in der ersten Christengemeinde war das wichtig. Im Hebräerbrief, der schließt ja gerade, bei mir ist es zwei Seiten weiter vorne, da heißt Kapitel 13, Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Wir haben uns so angewöhnt, dass das alles Privatsache ist. Mich wundert es gar nicht mehr so, dass dann jeder sich seinen eigenen Glauben, sein schwäbisches Gläuble zurechtlegt. Wir sollten uns über unseren Glauben ganz klar Rechenschaft geben. Was ist mein evangelischer Glaube aufgrund der Schrift? Wir kommen doch nicht zusammen in den Hauskreisen, um da gerade so zu schwätzen, was uns in den Sinn kommt. Und ich bitte auch die Hauskreisleiter, dass sie wissen, das ist ein Stück Studium, wo man sich locker austauschen kann, aber wir wollen etwas lernen und Lehre empfangen. Und auch im Gottesdienst am Sonntag wollen wir ein ganzes Stück auch Lehre mitnehmen, sondern es nicht bloß evangelistisch ansprechen und auch Informationen mitnehmen. Die Verkündigung wird ganz hohl, wenn sie nicht auch Elemente der Lehre hat, der Unterweisung. Die muss auch noch etwas bringen. Das ist gerade ein Problem am Sonntag, dass wir immer wieder doch uns bemühen sollten. Ich möchte auch Dinge erkennen, die man einfach einmal wissen muss. Oder hier in der Bibelstunde, wir wollen doch biblische Zusammenhänge verstehen und Grundbestandteile des Glaubens begreifen. Das ist im Amt des Lehrens wichtig. Ohne dieses Lehren bleibt unser Glaube ein Strohfeuer. Im Buch Daniel heißt es ja ganz am Ende, Daniel 12, dass die Lehrer leuchten wie die Sterne am Himmel. Weil die nämlich Orientierung geben, nachts, wenn sie den Polarstern sehen oder so, nicht? Das Kreuz des Südens, wo man dann bei der Schifffahrt seinen Kurs bestimmen kann nach den Sternen. So soll es sein, dass wir klare Fixpunkte unseres Glaubens geben. Seien Sie immer ungeniert, auch wenn Ihnen widersprochen wird, dass Sie sagen, doch, das ist in meinem Leben, meinem Glauben fester Bestandteil. Dass ich von Jesus bekennen kann, er hat mir meine Schuld vergeben. Und durch sein Kreuz hat er mir die Erlösung verschafft. Er zerbricht meinen Tod und er kommt wieder am Ende der Tage. Wir wollen das lehren. Wir können noch viel, viel mehr lehren. Nun erkennt man die Lehrer nicht bloß an dem, was sie sagen. Sie sollen natürlich nichts Falsches sagen und keine falsche Lehre verkündigen. Wer die ganze Not unserer theologischen Auseinandersetzung kennt, der weiß, wie das uns belastet. Aber ich will heute Abend nicht zum Fenster raus predigen. Es geht jetzt heute Abend darum, dass ein Lehrer von Jakobus aufgerufen wird, es auch mit seinem Leben unter Beweis zu stellen. Vers 13. Wer weise und klug ist, ein guter Lehrer, der viel verstanden hat, der soll das zeigen mit einem guten Wandel. Das geht natürlich nicht, dass er nur predigt und unterweist und nicht gleichzeitig ein Vorbild ist. Und da schämt man sich ja jetzt auch. Können wir unseren Glauben, den wir lehren wollen, dann auch so unter Beweis stellen? Ich meine jetzt mit Lehrer auch viele von Ihnen, die angefangen von den Sonntagsschulhelfern dort schon Lehrer sind, die im Hauskreis lehren, die sonst andere unterweisen im Glauben, dass das jetzt sich decken muss mit meinem guten Wandel. Seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Der Jakobus wehrt sich leidenschaftlich dagegen, dass wir im Streit unsere Wahrheit vertreten. Gerade deshalb ist es immer wieder eine Hilfe, wenn wir auch einen unnützen Streit abbrechen. Es wird dann so sein, dass wir in gewisse Versammlungen nicht mehr gehen, weil wir sagen, im Streit kann ich es eh nicht mehr vertreten. Es hat keinen Wert. Der Paulus hat sich auch gelöst damals aus der Schule des Tyrannus. Und ich ging dann woanders hin und hat dort weiter gelehrt. Ich kann nicht dauernd im Widerspruch das machen, denn dieser bittere Neid, der kommt dort, wo ich mich aufrege, wo die Gefühle verletzt werden. Ich habe oft den Eindruck, dass aus den Jahren der Diskussion, auch um unseren Streit um Jesus, nichts herausgekommen ist. Wer damals noch 1968 auf dem Killesberg diese schweren theologischen Debatten erlebt hat, muss sagen, sie waren fruchtlos. Ich glaube nicht, dass das weiterhilft, sondern wir können in unseren Tagen auch ganz ruhig weiterarbeiten, Menschen sammeln und ihnen die Wahrheit sagen. Wir werden nicht uns scheuen, auch anderen, die uns widersprechen, noch Rede und Antwort zu stehen, aber bitte nicht im Streit und nicht in der Bitterkeit der verletzten Gefühle. Ich weiß noch, wie das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen gegründet wurde. Da hat es ja sogar Demonstrationen mit roten Fahnen dagegen gegeben. Und die Sitzung des Oberkirchenrats, die wöchentliche Sitzung, wurde gesprengt, weil die Studenten dort ein Sit-in gemacht haben im Protest. Aber ich bin einfach froh, dass die heute ganz ruhig arbeiten können. Und dass die Verschiedenheiten dort sein können, das studieren die einen so und die anderen anders. Die Wahrheit des Evangeliums kann sich nur entwickeln, wenn ich nicht dauernd im Streit bin. Ich weiche einem Streit nicht aus, aber wir müssen aufpassen, dass wir es nicht im Zank machen. Das geht nicht gut. Es gibt ja viele Auseinandersetzungen. Wissen Sie, wir unterscheiden uns auch von den Zeugen Jehovas und wir unterscheiden uns vielleicht auch vom Papst in Rom und von den Marienverehrern und wir unterscheiden uns auch von Pfingstlern und was weiß ich. Aber wir wollen nicht dauernd im Zank leben. Wir müssen irgendwo einmal unsere biblische Wahrheit entwickeln können. Es gibt da immer wieder liebe Freunde, die einem dauernd Briefe schreiben, gerade in diesen Fragen. Und warum denken Sie so? Und ich sage, ich möchte jetzt mit Ihnen nicht mehr länger drüber reden, weil ich meine Position habe ich klar gemacht. Auch im Bibeltraining, da hatten wir diese Stellen mal behandelt im 1. Korintherbrief. Dann haben wir zur Zungenrede gesprochen. Das Band kann man sich ausleihen oder kann man sich kaufen und so. Aber wir wollen nicht dauernd von den Themen reden. Wir wollen nicht dauernd zanken. Wen das interessiert, der kriegt die Stellungnahmen, kann man auch ein Buch in Hand drücken. Aber wir wollen nicht dauernd zanken. Das ist nicht gut. Sondern wir sollen ihn ohne bitteren Neid und Streit in unserem Herzen Lehrer sein, unterweisen, nicht mit dieser Heftigkeit der Gefühle, nicht. Sie wissen, es gab auch so eine Zeit, wo Leute immer dann gegen die Katholiken und so Sturm gelaufen sind. Das ist nicht die Art Gottes. Das braucht die Wahrheit nicht. War auch nicht die Reformationsgeschichte, sondern dort, wo das Wort der Wahrheit treu ausgeteilt wird, entsteht Frucht. Und diese Weisheit, die dazugehört, die Weisheit ist nie hochmütig, die rühmt sich auch nicht, die gibt auch nicht an und die protzt nicht, die lügt auch nicht der Wahrheit zuwider, aber sie ist eine stille Weisheit. Das macht uns gar nichts aus, wenn die Wahrheit nicht irgendwo in den Blättern oben ansteht oder in der Zeitung drin steht. Gottes Weisheit war ja auch in der Lehre Jesu nicht angenommen von der Welt. Das muss ja gar nicht sein. Überrascht Sie das? Wenn Jesus widersprochen wurde, wird auch uns widersprochen werden. Aber Jesus hat dennoch die Bergpredigt seinen Jüngern gelehrt. Wir wollen treu bei unserer Lehre bleiben, auch wenn widersprochen wird. Und nun sagt Jakobus, die Weisheit kommt von oben herab, das ist die Lehre. Ganz ähnlich drückt es ja Paulus aus. Er sagt, das ist nicht von Menschen gemacht, sondern sie ist geistlich. Sie kommt von oben, das muss sowieso einer, muss das verstehen können. Ich verstehe es nicht. Für den gibt es nur diese Weisheit, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben. Das versteht und du wirst das andere geistlich eben nicht verstehen. Ich darf für dich beten, aber verstehen Sie, der Kampf hilft nichts. Da redet man mit Menschen, der sagt, aber Jesus war für mich nur ein ganz normaler Mensch. Da sage ich, ich würde dich beten. Ich könnte dir das gerne mal aus der Schrift zeigen, aber ich kann ja nicht ihn mit Streitdiskussionen überwinden. Die andere Weisheit, und die hat es jetzt offenbar in der ersten Christengemeinde gegeben, die Zankauseinandersetzung. Die ist anders. Und jeder Brief des Neuen Testaments ist von einem falschen Streit gekennzeichnet. Da gab es mit den Galatern den Streit um die Einhaltung des Gesetzes, mit den Korinthern wurde gestritten über das Zungenreden. Und überall hat der Paulus einen Kampf gefochten, weil die immer gesagt haben, du bist nicht richtig, Paulus. Und er musste die Weisheit verteidigen, er hat das ja oft mit scharfen Worten getan, mit welchen Worten? Und doch sagt er hier, der Jakobus, passt auf, dass dieses Lehren der Wahrheit nicht so geschieht mit einer falschen Weisheit. Und er unterscheidet sie irdisch, niedrig und teuflisch. Hat da jemand andere Worte in seiner Übersetzung? Menschlich, weiter? Irdisch, teuflisch. Für dieses menschlich steht nämlich im Griechischen da psychikos, psychisch, seelisch. Es gibt eine seelische Weisheit, die unterscheidet Jakobus von der geistlichen Weisheit. Die geistliche Weisheit, die wird durch den Geist Gottes mir offenbart. Aber es gibt eine andere Weisheit, die gefällt uns an, das ist doch toll und klug. Und sie bindet uns nur an Menschen und sie ist nicht von Gott. Diese Worte, die ihr hier gebraucht, sind hart, niedrig und teuflisch, sie ist dämonisch. Herr, bewahre uns davor, dass wir nicht einer Wahrheit und einer Weisheit folgen, einer Lehre, die nicht von dir kommt und durch deinen Geist. Dass in der ersten Christenheit gar nicht die idealen Verhältnisse herrschten, von denen wir immer bisher überzeugt waren, das darf uns nicht überraschen. Der Teufel hat überall Verwirrung gestiftet. Aber auch in unseren Tagen werden oft Christen hin und her gerissen und sagen, was soll ich davon halten? Da hört man dies, im Fernsehen hört man so eine Meinung vertreten, da steht in dem Buch das drin. Ja, es gibt sehr viele Meinungen. Sie können nicht bloß erleben, dass Jesus die Gottheit abgesprochen wird. Sie können natürlich heute schon alle Mischformen erleben, bis hin, dass das Christentum in diesen New Age-Denken eingeebnet wird. Sie müssen wissen, wo ist das Seelische, die seelische Weisheit und wo ist die geistliche Weisheit. Die geistliche Weisheit wird sehr still sein, sie wird nicht sehr laut auftreten. Wie ich vor ein paar Wochen in der Hahnschen Stund war, am Sonntagmittag in der Paulinenbrücke, es sind ja nur noch wenig Brüder, da hat einer der Brüder gesagt, die heutigen Christen wollen nicht mehr denken im Glauben. Hat einen Nagel auf den Kopf getroffen. Die wollen sich bloß nur irgendwo so ein bisschen mitreißen lassen. Und ich freue mich immer wieder, wo sie auch in ihrem Glauben Tiefgang haben, dass sie sagen, ich nehme auch mal ein anspruchsvolles Buch des vorigen Jahrhunderts wieder in die Hand. Und ich möchte auch wieder Tiefgang kriegen in meinem Glauben. Ich möchte auch eine Hofacker-Predigt verstehen. Da braucht man Zeit und Stille und Sammlung der Gedanken. Oder ich lese mal wieder im alten Amts wahres Christentum oder so einem alten Schmöker, den man bei Uromas Bibliothek noch gefunden hat. Oder ich lese mal in Luthers Gedanken wieder, um mich darin zu vertiefen. Oder in Augustin. Habe ich es Ihnen erzählt, nach Burundi mitgenommen, war so gesegnet in Afrika. Thomas von Kempen, diesen mittelalterlichen Prediger, doch Nachfolge Jesu, dort ist tiefe Glaubenslehre da. Das ist nicht so, dass es so locker gelesen, wie man Romane liest. Aber da ist Substanz der Bibel da. Und das ist bewährt durch die Jahrhunderte. Und dann stehen wir wieder auf dem Felsengrund. Eine andere Weisheit als eine menschliche, die uns so leicht eingeht, wie die Modelehren. Ist ja fast verräterisch, wenn einer sagt, man muss heute die Bibel so verstehen. Heute, warum heute? Ich möchte die Bibel so verstehen, wie sie die Vorväter vor 400 Jahren verstanden haben. Und sie anders verstehen. Ich will so verstehen, wie sie die großen Prediger, wie sie in Johannes Hus gelesen hat. Und wie sie in Friedrich von Bodelschwing gelesen hat, wie sie in Augustin gelesen hat und Hieronymus, so wie ich sie verstehen. Wie auf dem Grund stehen der Väter. Und wie es die Apostel verstanden haben, die ersten Christen und Athanasius. Der sich übrigens auch schon damit auseinandergesetzt hat, mit denen, die die Gottheit Jesu bestritten haben. Aber diese Weisheit ist still. Und dann will ich beim Oetinger lesen. Mir hat ein Geschäftsmann einmal all die Bände von Oetinger geschenkt und hat gesagt, die brauchst du in deinem Pfarramt. Ist nicht leicht zu lesen. Aber da steht so viel Tiefe drin. Oder wenn einer Philipp Matthäus Hahn liest, dieser Entdecker, wir haben doch jetzt dieses Jubiläum zum Philipp Matthäus Hahn. Haben Sie irgendwo, lesen Sie mal wieder, ist nicht leicht. Oetinger sprach von der Weisheit im Staube. die ganz, wie Gott sich tief herunterbeugt und im Alltagsleben das uns zeigt. Es ist ja interessant, wie auch immer wieder dies nicht Professorentitel braucht oder akademische Grade, sondern ganz still und leise Gott uns lehren lässt. Wie ist diese Weisheit? Wir finden sie ja schon in der Bibel. Es gibt schon dort die Weisheit. Darf ich noch ein bisschen weitermachen? Ich soll vielleicht den Gedanken noch abschließen, weil mir es eine um die Ämter ging. Wir müssen das mit den Lehrern schon mal extra behandeln. Und jetzt geht es noch um die Weisheit. Die Weisheit spielt in der Bibel eine ganz große Rolle, etwa mit den Sprüchen. Das sind ja nicht bloß Sinnsprüche, sondern da hat man schon unter der Kraft des Heiligen Geistes entdeckt, das war ja Salomo, der diesen Durchblick hatte, dass es Abläufe des Lebens gibt, die Gott schön gewirkt hat und die auch logisch und sind. Und da zeigt Gott dem Menschen, wie man schön und richtig lebt. Und das war doch für die Erziehung so wichtig. Lesen Sie einmal die Sprüche. Nicht bloß das Lob der tugendsamen Hausfrau, sondern ich wollte jetzt eine Männerversammlung halten, wo das für junge Männer dargestellt ist, wie du betrogen wirst bei der falschen Frau, bei der Hure, die den Mann nur hereinlegen will. Was Ehebruch bedeutet. Wie das in wenigen Worten von einem Salomo erkannt wurde. Und das weitergegeben wurde als Weisheit. Das ist die Weisheit im Alltag, so praktisch. Und in der Bibel, zum Beispiel die Josefsgeschichte, das ist so eine Geschichte der Weisheit, wie so ein junger Mann sanftmütig und demütig war und ins Gefängnis geht und leidet und nicht widerspricht. Oder David war so ein junger Mann, der wirklich schön und gebildet war in der Klugheit Gottes, wo der Verstand sich umsetzt in diese Lebensweisheit hinein. Es ist ganz schlimm, wenn wir unser Christenleben nicht mehr umsetzen, in, so wie es Jakobus will, in einen guten Wandel. Das ist nicht bloß eine heuchlerische Form, sondern das ist auch nicht eine steife Form des Lebens, sondern das ist eine, wirklich ein Benimm, ein Adel, der von innen herauskommt. Ein Mensch, der sich auch in schweren Situationen bewähren kann unter der Führung Gottes, der weise ist. Und der weiß, dass er nicht losschlagen muss, sondern Gott gibt die Stunden. Und er kann sich fügen in Gottes Weisung. Und darum, diese Weisheit ist hier gemeint, die soll man lehren. Und die kann nur der haben, der wirklich die ganze Weisheit Gottes hat. Der die Größe Gottes kennt, sein Eingreifen heute, seine Wundermacht, die sollen wir lehren, nicht wo Neid und Streit ist und Unordnung und böse Dinge, heißt im Vers 16, Vers 17, von oben her die geistliche Weisheit ist lauter, friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen. Jetzt sehe ich wieder den Josef vor mir, jetzt sehe ich den David vor mir, die schon als junge Männer weise waren. Da konnte die Versuchung gar nicht ihr Herz berühren. Reich an Barmherzigkeit, wie so ein David selbst bei dem Saul nicht zusticht mit der Lanze, sondern bloß den Zipfel abschneidet am Rock, weil er weise war. Wusste Gott, ist doch mein Herr. Solch eine Weisheit brauchen Sie im Berufsleben. Der Herr möge Sie leiten und weise machen. Lehre wurde nie verstanden als ein Kopfwissen, wie bei uns im Abendland, sondern als eine Lebensschule, die beides zusammenfasst. Glaubensunterweisung, die sich auswirkt in unserem täglichen Verhalten, an guten Früchten reich, unparteiisch und ohne Heuchelei, von innen heraus, ohne Anstrich nach außen. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden. Was rauskommt, da muss man abwarten. Ich tue diese Taten für die, die Frieden stiften. Wunderbar gesagt, was dieses Amt einschließt. Da hätte man natürlich jetzt noch viel sagen können über das Frieden stiften und gesät in Frieden. Aber ich denke, wir haben heute Abend einen reichen Strauß uns wieder zusammengepackt, was gemeint ist mit dieser Weisheit und mit diesem Lehramt. Und ich bitte Sie ganz dringend, auch wo Sie lehren, etwa in einem Hauskreis, packen Sie das Praktische immer wieder mit ein. Wie macht man das heute? Wie lebt man das? In einer komplizierten Ehe, in Familienschwierigkeiten, wenn Streit im Haus ist, mit den Nachbarn. Wie lebt man das? Man darf doch da auch ganz praktisch über Probleme reden. Soll sich doch nicht schämen, dass ohne Heuchelei, sondern wie sehe ich Frucht der Gerechtigkeit gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Das wollen wir doch sein, vom Wort Gottes gelehrte Leute. Und dann ist das was ganz Praktisches und nicht etwas, was über die Köpfe hinweggeht.